glaube, es ist ungefähr 25 Jahre her, da habe ich das erste Mal einen Trailer gesehen für den Herr der Ringe-Film. Und dann habe ich mit meiner Mutter damals drüber geredet. Sie hat gesagt, oh ja, Herr der Ringe, das habe ich auch schon gelesen. Ich empfehle dir, lese es unbedingt, bevor der Film rauskommt, bevor du ihn siehst. Und wenn du das machst, musst du auch noch Der Hobbit vorher lesen. Also, was habe ich gemacht? Ich habe den Hobbit gelesen und Herr der Ringe gelesen, bevor die Filme rauskamen. Und hab's genossen, fand es eine wunderschöne Geschichte. Und der Erfolg war ja auch phänomenal. Diese Filme kamen richtig gut an. Bis heute gibt es immer wieder neue Verfilmungen. Als letztes die teuerste Serie, die je produziert worden ist. Über 1 Milliarde Dollar haben sie ausgegeben für 8 Folgen von Ringe der Macht. Kann man gucken, mussten wir natürlich auch gleich gucken. Und genau, wir können gerne nachher drüber diskutieren, was ihr gut findet und was ihr nicht so gut findet. Aber das Spannende ist doch, dass wir Menschen so gerne solche Geschichten gucken, hören, lesen. Was fasziniert uns daran? Und der Autor J.R.R. Tolkien, der hat mal einen Aufsatz geschrieben über Fantasy-Geschichten. Und darin hat er sich unter anderem der Frage gewidmet, warum lieben wir eigentlich solche Fantasy-Geschichten, Märchen so sehr? Wir wissen ja, das ist fiktiv, es ist ausgedacht. Wir wissen, das ist im Kopf eines anderen Menschen entstanden, aber trotzdem verbringen wir gern Zeit damit, geben unser Geld dafür aus, solche Geschichten zu lesen oder zu hören. Tolkien sagt, es gibt seiner Meinung nach gibt es 5 Gründe, warum wir das so gerne mögen. Und zwar, weil es 5 von unseren tiefsten Sehnsüchten berührt, solche Geschichten. Ich liste euch die mal auf. Er sagt, eine ganz tiefe Sehnsucht von uns Menschen ist es, dass wir die Zeit überwinden, dass wir den Tod überwinden, dass wir bedingungslos geliebt werden, dass wir im Kontakt sind mit einem übernatürlichen Wesen, mit Gott selbst. Und wir haben eine tiefe Sehnsucht nach dem finalen Sieg des Guten über das Böse. Und ich habe, als ich diesen ersten Punkt gelesen habe, Überwindung der Zeit, habe ich so gedacht, ja, okay, Zeit, ja, ist schon blöd irgendwie. Aber wenn man sich das mal genauer überlegt, ist das doch ein großes Anliegen, ein großer Wunsch und einer, den ich total mitfühle. Jetzt bin ich in so einem Alter, ich habe da vor einer Weile schon mal drüber gesprochen, aber ich finde es einfach so hilfreich, das zu illustrieren, weil da könnte man jetzt meinen, dass meine Generation, mein Alter jetzt in eine Midlife-Crisis kommt. Keine Ahnung, ob man das noch hat. Heutzutage gibt es ja alle möglichen Crisis, Quarterlife-Crisis angeblich auch schon und so. Das heißt, jemand fragt sich, habe ich eigentlich für das Alter, das ich jetzt erreicht habe, habe ich schon genug gemacht? Habe ich schon genug erlebt? Habe ich die Zeit genutzt? Bei mir, ich glaube, mir würde so spontan einfallen, dass ich immer wieder dran denke, so, ich habe keinen Motorradführerschein, ich habe euch das erzählt. Das war ja was mir unglaublich Spaß machen würde. Und dann, glaube ich, fangen Männer in meinem Alter an zu sagen, so, jetzt mache ich aber diesen Motorradführerschein, weil jetzt will ich endlich noch, jetzt will ich sozusagen nochmal das Leben richtig genießen. Und dann kauft man sich ein Motorrad und genießt das. Und hätte ich keine begrenzte Zeit, hätte ich diesen Druck nicht. Hätte ich unendlich Zeit, gäbe es auch keine Midlife-Crisis. Wenn meine Zeit irgendwann endet, dann enden auch meine Möglichkeiten. Wenn ich Zeit unterworfen bin, dann habe ich auch Zeitdruck, weil ich nur eine bestimmte Zeit übrig habe, um etwas zu erreichen. Ich habe diese Woche über ein ähnliches Thema schon vor Studenten gesprochen und habe sie auch gefragt, hey, warum studiert ihr jetzt schon? Ihr seid gerade am Anfang eures Lebens. Würde euch nichts Besseres einfallen? Würde es nicht Spaß machen, erstmal 10 Jahre die Welt zu bereisen oder einfach mal, sag ich mal, mit meinen Freunden aus meiner Kindheit noch das Leben zu genießen? Warum studiere ich am Anfang? Naja, ich meine, irgendwie später macht es halt dann auch nicht mehr so wahnsinnig viel Sinn. Ich brauche die Ausbildung, um die restliche Zeit meines Lebens gut mich versorgen zu können, um dann vorgesorgt zu haben für das Ende meiner Zeit. Wenn die Zeit begrenzt ist, dann habe ich auch nur eine begrenzte Zeit für Beziehungen. Wie viel Zeit habt ihr mit euren Freunden? Keine Ahnung, das ist je nach Lebensphase wahrscheinlich ganz unterschiedlich. Ich habe mal gehört, das größte Wunder von Jesus war, dass er es geschafft hat, in seinen 30ern 12 Freunde zu haben. Weil das für manche unglaublich schwierig ist, überhaupt noch Zeit zu finden, neben Familie, Arbeit, Hausbau und so weiter, noch Freundschaften zu leben. Und so ist die Überwindung der Zeit wäre ein Traum. Und es hat ganz viel damit zu tun, dass unsere Zeit beendet wird durch den Tod. Und ich glaube, der Tod und auch die Angst vor dem Tod sind eigentlich allgegenwärtig in unserer Gesellschaft. Zum Beispiel eine Midlife-Crisis, die habe ich, weil ich Angst habe davor, dass irgendwann der Tod das Ende einläutet und ich dann was verpasst habe. Und schon kleine Babys weiß man, dass sie ganz schnell Angst haben zu sterben. Das ist was, damit beschäftige ich mich jetzt gerade oder habe ich mich beschäftigt. Man weiß, man hat Tests gemacht, was passiert, wenn Babys lange alleine bleiben und schreien. Dann geht in ihrem Gehirn das Gleiche passiert da, als hätten sie Todesangst. Das Gleiche, was bei Erwachsenen passiert, wenn sie Todesangst haben. Also es fängt schon ganz früh an, die Angst vor dem Tod, die Angst, dass unser Leben bedroht ist, dass es zu Ende gehen könnte mit uns. Dass ich etwas verpassen könnte, bevor meine Zeit abgelaufen ist. Ein Psychologe, von dem ich manches ganz spannend finde, der hat das ganz berühmte Buch Die Grundformen der Angst geschrieben und da geht es um die so 4 Ängste, wo er denkt, dass jeder Mensch auf die eine oder andere Art von diesen Ängsten motiviert ist. Und er sagt auch grundsätzlich, es bleibt wohl eine unserer Illusionen zu glauben, ein Leben ohne Angst leben zu können. Sie gehört zu unserer Existenz und ist eine Spiegelung unserer Abhängigkeiten und des Wissens um unsere Sterblichkeit. Ganz viele von unseren Ängsten haben am Schluss doch damit zu tun, dass wir Angst haben zu sterben. Wir haben Angst, nicht genug versorgt zu sein und letztendlich in letzter Konsequenz Angst davor zu sterben. Und ich glaube, dass ganz viele von den Dingen, die wir tun, immer so motiviert sind von diesem Versuch, am Leben zu bleiben, von diesem Versuch, gut zu leben. Aber ich glaube, viele von uns sind eben mehr oder weniger gebeutelt oder gepackt von diesen Ängsten in unserem Leben. Und ich möchte mir mit euch einen Text anschauen von Paulus. Und wenn man Paulus so liest, dann wirkt das manchmal ein bisschen verrückt, weil er scheint diese Ängste nicht zu haben, sondern er wirkt die ganze Zeit super hoffnungsvoll. Und dieser Text von Paulus, der macht uns heute klar, dass Christen eine unverwüstliche Hoffnung haben. Und wenn man so über die Jahrhunderte guckt, dann gab es immer wieder Christen, die diese unverwüstliche Hoffnung hatten, die, man könnte sagen, sie hatten so einen sturen Auftrieb im Angesicht des Todes, im Angesicht dessen, dass unser Leben vom Tod dominiert wird. Und sie haben sich einfach nicht unterkriegen lassen. Sie waren einfach weiter fröhlich, sie waren einfach weiter hoffnungsvoll, sie hatten einfach weiter Mut. Und egal wie überlegen die Welt zu sein scheint, die Christen haben sich der Welt immer und immer wieder überlegen gefühlt. Woher kommt diese Hoffnung? Darüber möchte ich heute mich mit euch austauschen oder darüber möchte ich euch was erklären. Und zwar möchte ich das machen anhand von einem Text aus 1. Korinther 15. Den lese ich euch jetzt mal vor. Und zwar ab Vers 35. Vielleicht fragt jetzt einer, wie werden denn die Toten dann denn auferstehen? Was für einen Körper werden sie haben? Welch eine unsinnige Frage, wenn ihr ein Samenkorn in die Erde legt, wächst es nicht zu einer Pflanze heran, bevor es nicht gestorben ist? Was ihr in die Erde legt, ist nicht die Pflanze, die wachsen wird, sondern ein bloßes Weizenkorn oder was ihr sonst pflanzen wollt. Dann gibt Gott ihm einen neuen Leib, wie es ihm gefällt. Aus jedem Samen wächst eine andere Pflanze. Und so wie es verschiedene Samen und Pflanzen gibt, so gibt es auch Unterschiede zwischen den Körpern von Menschen, Tieren, Vögeln oder Fischen. Es gibt himmlische Körper und irdische. Aber die Herrlichkeit der himmlischen ist eine andere als die der irdischen. Die Sonne hat einen anderen Glanz als der Mond. Und die Sterne, denn jeder Stern unterscheidet sich in Schönheit und Helligkeit von den anderen. Genauso verhält es sich mit der Auferstehung der Toten. Unsere irdischen Körper sterben und verwesen. Doch bei der Auferstehung werden sie unvergänglich sein und nicht mehr sterben. Jetzt sind unsere Körper nicht perfekt, aber wenn sie auferstehen werden, werden sie voller Herrlichkeit sein. Jetzt sind sie schwach, dann aber voller Kraft. Jetzt sind es natürliche, menschliche Körper, aber wenn sie auferstehen, werden es geistliche Körper sein. Denn so wie es irdische Körper gibt, gibt es auch geistliche. In den Schriften steht auch, nur bis hier, und dann lese ich noch weiter ab Vers 54 und 55. Wenn dies geschieht, wenn unsere vergänglichen irdischen Körper in unvergängliche himmlische Körper verwandelt sind, dann wird sich das Schriftwort erfüllen. Der Tod wurde verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Diese Hoffnung, die wir bei Paulus durch und durch spüren, die ist, man muss das vielleicht anders verstehen als dieses klassische deutsche Wort Hoffnung. Weil das deutsche Wort Hoffnung ist ja eher so ein, vielleicht kommt da was, ich glaube es, ich denke es, das wird schon werden, deswegen bin ich voller Hoffnung. Aber wenn wir in der Bibel auf Hoffnung treffen, dann ist es eine fröhliche Überzeugung, die aber auf Basis von eindeutigen Beweisen stattfindet oder entsteht. Diese fröhliche Überzeugung auf Basis von eindeutigen Beweisen. Und das ist nicht das Gleiche wie Optimismus. Und das wäre mir auch wichtig, dass wenn ihr heute hier rausgeht, dass ihr nicht denkt, als Christen können wir immer schön optimistisch sein, in allem das Positive sehen oder so. Nein, es geht wirklich um eine begründete Hoffnung. Und die christliche Hoffnung, die wir haben, die befähigt uns dazu, einen gewissen realistischen Blick auf das Leben zu haben, eine pessimistische Haltung vielleicht sogar gegenüber diesem Leben, weil wir wissen, wie der Same in die Erde gelegt wird und erst sterben muss, so werden auch wir erstmal sterben. In dieser Welt ist Tod. Und wir müssen nicht so tun, als wäre diese Welt in Ordnung, als wäre alles gut, sondern wir können als Christen mit einer lebendigen Hoffnung können wir sagen, okay, ja, diese Welt stinkt manchmal, ganz schön. Gerade im Angesicht des Todes, im Angesicht von Schmerz, im Angesicht von Leid, im Angesicht davon, dass mir Menschen wehtun, dass all das hier noch Realität ist, dass ich enttäuscht bin, dass ich Angst habe. Und es gibt diese Haltung, dass wir so einen Optimismus der Leugnung betreiben. Wir leugnen einfach die Schwierigkeiten des Lebens. Das sind Menschen, die dann manchmal leider aufwachen und merken so, oh Mist, jetzt kommt ja hier wirklich was Schlimmes. Und sie sind schockiert und wie schmerzhaft dieses Leben sein kann, wie traumatisierend. Ich kann mir gut vorstellen, Sven und Katja, ihr habt in der letzten Woche viel Leid gesehen im Libanon, wenn ihr dort wart, um Menschen zu helfen, an die sonst kein Mensch mehr denkt. Und dann gibt es, ja, manche von uns, gerade in unserer westlichen Zivilisation, können wir uns das irgendwie leisten, dass wir das so verleugnen und so tun, ja, die Welt ist alles in Ordnung. Und wenn dann irgendwie Leid kommt, dann sind wir fast manchmal wie so trotzige Kinder und sagen, Mann, oh, ich will aber gar nicht, dass jetzt Leid kommt. Und das darf aber nicht so sein und das soll nicht so sein und wird auch bestimmt irgendwann nicht mehr so sein. Aber warum fällt uns das dann so, also es fällt uns dann schwer, das zuzugeben, dass dieses Leben manchmal echt übel sein kann. Aber christliche Hoffnung, die ermöglicht es uns, realistisch auf die Welt zu blicken. Realistischer als irgendjemand sonst. Christliche Hoffnung heißt, wir haben eine fröhliche Überzeugung auf Basis von eindeutigen Beweisen. Als Christen haben wir einen Durchblick bekommen durch die Oberflächlichkeit und die Diesseitigkeit der Welt, hindurchzugucken und das Leben hinter diesem Leben zu sehen. Wenn wir Schmerz sehen, dann wissen wir, ja, der ist da, der gehört zu dieser Welt, aber er ist noch nicht alles. Es gibt noch mehr. Es endet nicht mit diesem Schmerz. Es gibt Licht, es gibt Schönheit, es gibt Herrlichkeit. Es gibt noch was viel Größeres und Schöneres als die Schatten in dieser Welt, als den Schmerz hier. Als Christen können wir die Welt extrem realistisch sehen. Wir erwarten, dass es hier schwierig ist. Es ist keine Überraschung. Aber wir haben eine Hoffnung, die es uns ermöglicht, dass wir uns den Schwierigkeiten in dieser Welt tatsächlich fröhlich entgegenstellen können. Auch wenn wir wissen, dass unser Leben hier endet. Das kann ich jetzt so schön behaupten, das sage ich jetzt so, dass wir als Christen diese Hoffnung haben. Aber wie ist es mit dir? Hast du so eine unverwüstliche Hoffnung? Hast du so einen sturen Auftrieb, der dir immer wieder das Hoffnung und Freude gibt im Angesicht von allem Schmerz und allem Leid? Oder hast du schon manchmal auch in dir so eine tiefe Sehnsucht nach so einem Frieden verspürt? Wenn du diese Sehnsucht noch nicht verspürt hast, würde ich mal davon ausgehen, dass du noch sehr jung bist oder ganz besonders privilegiert und mit viel Glück durch dieses Leben läufst. Um so eine Unverwüstlichkeit zu bekommen, müssen wir zwei Dinge verstehen und die zwei Dinge möchte ich euch erklären. Und zwar das erste ist der Sieg über den Tod und das zweite ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Sieg über den Tod. Ich glaube, dass wir verstehen müssen, dass der Tod ein Feind ist und dass dieser Feind besiegt worden ist. In 1. Korinther 15, die Verse 54 bis 55, da steht das so schön. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Warum ist das wichtig? Also ich gehe nochmal auf die zwei Sichtweisen ein, die uns heute so begegnen im Angesicht des Todes. Wir haben die Verleugnung. In unserer Gesellschaft kommt Tod einfach immer weniger vor. Das war früher anscheinend mal viel normaler. Das ist heute tabuisiert. Wir reden nicht mehr drüber. Wir sind in einer modernen Welt, in der wir, wenn wir mal mit Tod in Berührung kommen, dann ist das was, was uns schockiert oder ekelt. Oder wir haben den Tod einfach mal abgemildert. Menschen sterben sediert. Menschen sterben an Orten, wo sie extra dafür vorbereitet sind. Keiner stirbt mehr zu Hause. Oder doch, viele sterben noch zu Hause. Aber viele von uns sind dann schon an besonderen Orten, im Krankenhaus, im Seniorenheim, umgeben von einer klinischen Umgebung, in der irgendwie alles darauf vorbereitet ist. Wir haben so viel Schmerzmittel oder was auch immer, dass man gar nichts mehr so richtig davon mitbekommt. Man muss sich nicht mit den Schmerzen beschäftigen, man muss sich nicht mit dem Tod die letzten Wochen und Monate des Lebens irgendwie so intensiv beschäftigen. Es ist weniger. Wir können dem Tod nicht entfliehen, aber wir versuchen das. Wir versuchen das zu leugnen, dass er da ist. Und wenn wir dann bei einer Beerdigung, wenn ein Toter aufgebahrt wird, dann gibt es da wahnsinnig viel Chemie und so weiter und Schminke und so, dass die Person friedlich aussieht. Och, sie sieht so friedlich aus. Das wäre so ein typischer Kommentar bei so einer Beerdigung. Ja, aber da ist nichts mehr Friedliches beim Tod. ich war selber in Indien und habe gemerkt, wie unterschiedlich auch andere Gesellschaften mit sowas umgehen können, und war an diesen Verbrennungsstätten am Ganges und habe zugesehen, wie Familien da wie so einen ganz großen Scheiterhaufen, innen drin steckt dann der Opa oder wer auch immer, und dann steht man da 5-6 Stunden, bis der ganz verbrannt ist, und da gibt es ganz viele so Plätze, und der Geruch ist schlimm, aber das ist anscheinend dort viel normaler als bei uns. Warum wollen wir das denn nicht mehr sehen? Und ich glaube, das liegt daran, dass uns die Fenster im Leben fehlen. Es fehlt dem Mensch von heute das Fenster in die Ewigkeit. Das Fenster aus diesem Leben heraus. Es ist wie, als würden wir in einem Auto sitzen, das keine Fenster hat. Und früher, da war uns dem Menschen noch bewusst, wenn er nach diesem Leben kommt ein Gericht, es kommt eine Auferstehung, es kommt ein Jenseits, es geht um Rechtschaffenheit. Sie wussten, was sie erwartet. Und ihr Leben wurde auch bestimmt von dem, was zu sehen war, wenn man aus diesem Fenster rausgeguckt hat. Das, was in der Nachwelt passieren wird, hatte Einfluss auf das Diesseits. Das scheint sich geändert zu haben. Wir wollen da nicht mehr drüber nachdenken. Keiner will das wissen, oder vielleicht glauben sie es einfach nicht. Es gibt keinen Gottesglauben mehr oder immer weniger und dementsprechend auch keinen Glauben an das Jenseits. Und kein Wunder, dass die Menschen Angst haben vor dem Tod, dass sie sich nicht damit beschäftigen wollen. Bist du schon mal in einem Auto ohne Fenster gefahren? Ich bin schon immer ganz irritiert, wenn zum Beispiel neben mir auf dem Beifahrersitz jemand sitzt und sein Fuß hochlegt und mein Außenspiegel verdeckt, dann kriege ich schon die totale Krise und sage, schnell weg, schnell weg, schnell weg, weil ich den Blick nach draußen behalten will, um zu entscheiden, fahre ich jetzt links, rechts, Spurwechsel oder nicht. Jetzt stellt euch vor, wir hätten keine Fenster, keiner würde sich trauen, den Fuß aufs Gas zu legen, weil du weißt ja überhaupt nicht, was passiert. Man ist blockiert. So entscheidend ist es doch irgendwie, welchen Blick wir auf das danach, auf das da draußen werfen können. Der Pastor Dietrich Bonhoeffer, der hat mal gesagt, der Tod ist nur das finale Festival auf der Straße zur Freiheit. Das ist ein hoffnungsvoller Blick auf das Ende. Aber ein Skeptiker namens Thomas Hobbes, der sagte mal im Angesicht seines eigenen Todes, ich mache mich auf meine letzte Reise einen großen Schritt ins Dunkle. Er hat gesagt, puh, keine Ahnung, was jetzt kommt. Und ich glaube, wir haben heutzutage, sind wir viel mehr geprägt von Hobbes als von Bonhoeffer in unserer Gesellschaft. Vielmehr die Frage, oh, ich glaube, ich habe keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Und da natürlich haben wir Angst, weil wir ja ohne Fenster fahren. Der Autor und Philosoph Rousseau, der hat gesagt, jeder, der sagt, er hat keine Angst vor dem Tod, der ist ein Lügner. Weil wir nicht sehen können, was kommt. Wir sind mit unserer Jugendgruppe ja schon ganz oft in dieses Schwimmbad in Nürnberg gefahren, in das Palm Beach. Keine Angst, Vanessa, machen wir nicht mehr. Eingebrochenes Schlüsselbein reicht. Und als Kind war ich dort schon immer, weil ich in Nürnberg aufgewachsen bin, und da gab es diese Turbo-Blitzrutsche und ich bin die nie gerutscht. Niemals. Weil wenn man da oben hingeguckt hat, dann hat man da so den Anfang gesehen und dann macht es so einen Knick nach unten und dann sieht man nichts mehr. Und ich habe als Kind immer gesagt, nein, nein, no way, keine Chance, ich werde da niemals mitrutschen. Weil mir das ist, ich habe ja keine Ahnung, was dann passiert, ich sehe das nicht. Okay, ich stand dann draußen noch vor dem Schwimmbad, habe mir die Rutsche angeschaut, habe gesehen, die geht so runter, habe gesagt, niemals, bis ich das erste Mal mit der Jugend aus Ochsenfurt in diesem Schwimmbad war und alle haben gesagt, komm, wir rutschen den Turboblitz. Und ich so, okay, gut, wir rutschen den Turboblitz. Ich habe es überlebt, aber der Moment vor diesem Knick, ja, der ist übel, wenn du nicht weißt, was jetzt kommt. Menschen denken ja, okay, der Tod irgendwann, vielleicht wird es mich vernichten. Diese Vorstellung mag schlimm sein, aber was ist, wenn der Tod nicht das letzte Ende ist? Was ist, wenn ich nicht einfach nur vernichtet werde? Jeder von uns kennt seine Fehler, jeder von uns kennt seine Schwächen, wie wir anderen wehgetan haben, wie wir versagt haben als Kind, als Partner, als Vater, als Mutter, als Freund, als Freundin, als Ehemann, als Ehefrau, wie wir andere verletzt haben. Und wenn das dann wirklich der Moment ist, wo ich vor einem Richter stehe und all das mir vorgehalten wird, wenn es nach dieser Welt keinen Richter gibt, dann gibt es keine Hoffnung für diese Welt. Dann ist diese Welt ein verlorener Ort. Aber wenn es einen Richter gibt, was ist dann mit dir und mir? Gibt es dann Hoffnung für uns, wenn er uns richtet? Was ist, wenn wir wirklich vor Gott, dem Richter, stehen und dann auf einmal merken, ups, ich schulde mehr, als ich zu liefern habe oder liefern kann? Die Menschen wissen nicht, was kommt, also haben sie ganz verständlicherweise Angst vor dem Tod. Deshalb dürfen wir bei der Beerdigung nicht tot aussehen, sondern wir müssen aussehen, als wären wir in einen traumlosen Schlaf entglitten. Wir versuchen, das irgendwie abzumildern, abzusoften. Es gibt eine zweite schlechte Variante, den Tod zu verleugnen, also anstatt ihn nur zu verleugnen, sagen wir manchmal, wir freunden uns jetzt mit dem Tod an. Das ist so eine Bewegung in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Der Tod ist etwas Natürliches. Das so, könnte man sagen, hat sich so etabliert. Der Tod ist ein ganz normaler Teil des Lebens. Wie ich schon gesagt habe, so ein traumloser Schlaf. Vielleicht so ein Bild von einem Tropfen Wasser, der zurückfließt in einen unendlichen, friedlichen See. Der ist dann einfach so wieder aufgelöst, wieder weg. Aber wer sagt das denn, dass der Tod was Natürliches ist? Wer kann das beweisen? Niemand kann das beweisen. Tatsächlich ist der Tod ja was Schreckliches. Er klaut mir alles. Er klaut mir meine Beziehungen. Er klaut mir meine Möglichkeiten. Er klaut mir meine Freude, meine Schönheit. Und der Tod macht mir Angst, dass ich das alles verlieren könnte. Die Midlife-Crisis ist so ein Vorgeschmack da drauf. Ein unbesiegter Tod ist was Schreckliches. Aber Paulus sagt, der Tod ist besiegt. Paulus hat, muss man sagen, keinen Respekt vor dem Tod. Paulus, der lacht dem Tod ins Gesicht und er sagt, du kannst das machen, als Christ kannst du dem Tod ins Gesicht lachen. Er ist nämlich ein besiegter Feind. Er ist zwar ein Feind, er ist hart und gemein, aber er ist besiegt. Wir haben ja gemerkt, der Tod hat eine unglaubliche Macht. Der Tod holt am Ende jeden, heißt es. Er zerstört alles. Irgendwann liegt jeder da unten und oben der Stein, auf dem steht, hier liegt, Punkt, Punkt, Punkt. Aber jetzt kommt Paulus und er sagt, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Wenn man das mal übersetzen würde ins Deutsche, ins heute moderne Deutsch, könnte man das ungefähr so ausdrücken, indem man sagt, ne, 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 ne. Paulus macht sich lustig über den Tod, dieser mächtige Tod, der die Macht hat, uns alles zu beenden. Aber als Christen, die wir das Evangelium haben, können wir über den Tod nur lachen. Der Tod wurde besiegt, die Sünde wurde besiegt und damit auch der Tod. Am Anfang dieses Kapitels in 1. Korinther 15, in den Versen 3 bis 4, da finden wir die Erklärung für dieses Evangelium. Da heißt es, ich habe euch das weitergegeben, was am wichtigsten ist. Am wichtigsten. Und was auch mir selbst überliefert wurde, dass Christus für unsere Sünden starb. Genau wie es in der Schrift steht. Er wurde begraben und ist am dritten Tag von den Toten auferstanden, wie es in der Schrift steht. Der Tod ist wie so ein Speer, der schon im Flug ist auf dem Weg zu deinem Herzen. Und es ist gefährlich und Jesus ist der sich in die Bahn geworfen hat, um diesen Speer für dich aufzufangen, mit seinem eigenen Körper. Jesus hat die Sünde besiegt. Jesus hat alle Sünde auf sich genommen und damit auch den Tod besiegt. Weil den Tod gibt es nur als Folge von Sünde. Nur da, wo Sünde ist, gibt es auch den Tod. ein anglikanischer Priester namens George Herbert, der sagt in einem Gedicht: Der Tod war immer ein Henker. Im Evangelium ist er nur noch ein Gärtner. Er pflanzt mich als einen Samen und ich werde dann eine wunderschöne Blume. In den Versen 35 bis 37, da lesen wir das, dass wir im Endeffekt wie eine Pflanze, wie ein Same in die Erde gelegt werden und unser neues Leben ist wie die Pflanze, die daraus erwächst. Wenn die Sünde besiegt ist, dann kann der Tod gar nichts mehr anderes tun, außer uns nur noch besser zu machen, so wie Paulus das beschreibt. Nach dem Tod, durch den Tod, kommt nur was Schöneres, nur was Wundervolleres, was Großartigeres. Deswegen sagt Paulus zu Recht: Tod, wo ist denn dein Sieg? Tod, wo ist denn dein Stachel? Der Tod wird einfach nur noch zu so einem dunklen Portal beim Eintritt in eine große Fire-Location. Für ein großes Fest. Wenn ich mir das so vorstelle, es gibt ein großes Fest und davor ist so ein dunkles Portal, das vielleicht so groß, vielleicht macht es mir auch ein bisschen Angst, weil es so schwer ist und so. Und es quietscht, wenn ich die Tür bewege und es wirkt bedrohlich, aber sobald ich es aufmache, merke ich dahinter das Lachen und das Licht, das mich anleuchtet. Wenn ich dem Evangelium glaube, wenn ich Jesus Christus habe, brauche ich keine Angst mehr vor dem Tod haben. Ist der Tod was Natürliches? Ich glaube, der Tod ist was Schreckliches, ein Feind. Ist der Tod unvermeidlich? Ich würde sagen, nein, der Tod ist besiegt. Wir können über den Tod lachen, genauso wie Paulus hier. Der Tod ist nicht nur besiegt, es gibt noch mehr gute Nachrichten. Es endet nicht damit, dass einfach nur der Tod besiegt wurde, sondern wir haben eine Hoffnung auf die Herrlichkeit. Der Tod ist besiegt, wir sterben also nicht, nur unsere Hülle hier stirbt. Jesus ist vom Tod auferstanden und wir werden auch mit ihm auferstehen. Wie sieht das aus? Floaten wir dann in so einer Himmelssuppe rum, wie so dieser Tropfen im großen Becken, der sich aufgelöst hat, in ewiger Friedvolligkeit oder sowas, ewige Glückseligkeit? Ist das dann dieser Dauerzustand, der auf uns zukommt? Der Text sagt was anderes. Der Text sagt, dass wir einen neuen Körper bekommen werden. Ist das wichtig? Ich würde sagen, es ist spannend. Es macht einen Unterschied und es entscheidet darüber, wie groß diese Hoffnung ist, die wir eigentlich wirklich haben. Die Vorstellung, irgendwie mal so nur noch zu sein, ohne Empfindung und ohne nichts, ist für mich nicht wahnsinnig hoffnungsvoll. In der Geschichte der Welt begegnen uns ja so verschiedene Vorstellungen von Materie. Eher so in den östlichen Kulturen und Religionen, da haben wir die Vorstellung, dass Materie und alles, was wir sind, ist nur eine Illusion. Es gibt keinen Unterschied zwischen Geist und Materie. Krankheit ist eine Illusion. Alles ist eine Illusion. Und in der westlichen Vorstellung von Materie, da ist Materie eher immer was Schlechtes. Also unser Körper, der ist eher immer der irgendwie auf dumme Gedanken kommt, der dreckig, verdorben ist und der Errettung braucht. Und wir müssen weg von dem physischen hin zum spirituellen. Aber die biblische Vorstellung, die ist anders und die sagt, hey, sowohl euer Geist als auch euer Körper brauchen Erneuerung, brauchen Wiederherstellung. Beides wird erneuert. Keines von beiden ist wichtiger, aber ja, es wird wieder einen Körper geben, einen Auferstehungsleib. Die Auferstehungskraft von Jesus ist so großartig, dass unser gesamtes Wesen damit erneuert wird, nicht nur unser Geist oder unsere Seele, sondern wir als Körper, Geist und Seele. In dem Vers 43, da heißt es: Jetzt sind unsere Körper nicht perfekt, aber wenn sie auferstehen werden, werden sie voller Herrlichkeit sein. Jetzt sind sie schwach, dann aber voller Kraft. Daniel, jetzt darfst du uns mal blenden. Noch mehr, mit allen Lichtern, die du kriegen kannst. Paulus beschreibt das so, dass er sagt, hey, das wird herrlich. Ich fand es ganz spannend, ich habe eine Aussage von Tim Keller gehört, der hat gesagt, Er glaubt, wenn wir vor unserem Auferstehungsleib stehen würden, dann wären wir so erstaunt, so fasziniert, dass wir versucht wären, ihn anzubeten. Dass wir versucht wären, uns vor ihm auf den Boden zu werfen, um ihn anzubeten. Weil das, was wir sein werden, so wundervoll, so herrlich, so großartig sein wird. So gottgleich, so herrlich wird unser Wesen sein. Danke, Daniel. Paulus vergleicht diesen Unterschied mit irdischen Körpern und himmlischen Körpern, sowas wie die Sonne oder der Mond und die Sterne. Er sagt, das sind die so herrlich, so glitzernd, so bombastisch werdet ihr sein. In der neuen Version von uns, da sind wir fähig zu unendlichem Wachstum, unendlichen Empfindungen. Hast du schon mal versucht, jemanden etwas aus einem anderen Sinn zu erklären mit einem Sinn, also nicht den zwei gleichen Sinnen, ich sage euch, was ich meine. Habt ihr schon mal versucht, eine Farbe zu erklären mit einem Klang? Wird schwierig. Also wenn ihr zum Beispiel sagt, Rot ist so toll wie der Klang einer Trompete, klappt nicht so ganz. Ne? Das funktioniert nicht. Man muss das am eigenen Leib erlebt haben. Jetzt stellt euch mal vor, hier haben wir 5 Sinne und unser Auferstehungsleib. Wie viele Sinne wird der haben? 6, 7, 100? 1.000, 10.000, wie viel herrlicher wird das sein, was wir dort erleben werden? Wenn du dein jetziges Ich mit dem vergleichst, was du mal sein wirst, dann bist du bloß Gemüse. So wenig sind wir jetzt im Vergleich zu dem Herrlichen, was wir dann sein werden. Unser jetziger Körper ist nicht perfekt, aber wenn wir auferstehen werden, werden wir voller Herrlichkeit sein. In Vers 39 wird noch klar, dass wir nicht gleich gemacht sind. Wir behalten unsere Persönlichkeit. Aber das Schöne ist dann, wir dürfen uns dann mal wiedererkennen. Wir dürfen zusammen essen, wir dürfen zusammen feiern. Wir werden lieben, wir werden uns umarmen, wir werden uns freuen über die Dinge, die wir so machen und schaffen. Wir werden genießen, wir werden entdecken, wir werden kreativ sein, wir werden bauen und pflanzen und reisen und unsere Welt wird voller Abenteuer sein. Ich meine, eurer Vorstellung sind keine Grenzen gesetzt. Wenn wir jetzt mit unserem unvollkommenen Körper schon so viel Schönes anstellen können, so viel Kreatives, wie wird das dann erst sein, wenn wir einen neuen haben? Ich meine, wenn ich euch anschaue, ihr seid jetzt schon echt hübsche Leute. Ist schön, euch zu sehen, aber wie krass wird es, wenn ich euch wiedersehen werde, wenn wir uns dann in die Arme fallen und sagen, wow, schau dich mal an, Hammer, wie du aussiehst. Was hast du für einen wunderschönen, herrlichen Leib bekommen? Wie langweilig ist da die Vorstellung von dem Regentropfen, der sich im Ozean auflöst in der Nichtigkeit, im Gegensatz zu dem, dass wir unglaublich viel Schönes erleben werden, und zwar ohne Zeitdruck, ohne Angst, dass es da wir die Hälfte schon erreicht haben und jetzt uns beeilen müssen. Wie langweilig wäre es ohne Musik, ohne Essen, ohne Tanzen, ohne Bauen, ohne Konstruieren, ohne Trinken, ohne Feiern. Tolkien, finde ich, schafft das so wunderschön mit den Elben. Sie sind keine Wesen, die unendlich leben, aber die leben lange. Und ich finde es immer wieder cool, wie er das schafft, sie so darzustellen als Wesen, die schon so viel weiter sind. Die sind dank ihrer Lebenszeit sind sie so weise. Ihre Häuser sind wunderschön, ins letzte Detail perfektioniert und schön gemacht. Sie sind kunstfertig, sie sind kampferprobt, weil sie alles können und lange, lange Zeit hatten dafür, sich ihre Fähigkeiten zu perfektionieren. Jetzt stehe ich vor der Frage, in so Menschen in unserer Welt hier, bauen wir jetzt ein schönes Haus für unsere Kinder oder nutzen wir die Zeit, um mit unseren Kindern zu spielen? Gehen wir jetzt arbeiten, um unseren Kindern ein tolles Leben zu ermöglichen oder nutzen wir die Zeit, um bei ihnen zu sein? Später wird es diese Frage nicht mehr geben. Da kannst du 1 Million Jahre lang Häuser bauen und danach 1 Million Jahre lang mit deinen Kindern spielen. Und dann kannst du wieder von vorne anfangen und kannst wieder genießen und wieder bauen und was auch immer du tun möchtest. Diese, diese Vorstellung, das ist eine Vorstellung, die mir wirklich Hoffnung macht. Und die gibt mir wirklich einen tiefen Frieden. Und das gibt mir so einen sturen Auftrieb, weil ich weiß, Jesus ist von den Toten auferstanden, hat damit bewiesen, dass der Tod besiegt ist. Und dass etwas Wunderschönes auf uns wartet. Und das macht ganz viel mit mir in der Welt hier. Es gibt eine Sache, die wichtig ist für uns. Paulus sagt an einer anderen Stelle in Römer 8, Vers 18, das lese ich noch vor und damit schließe ich. Ich bin aber davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Ich bin aber davon überzeugt, sagt Paulus. Das ist nicht, diese Hoffnung entsteht aus der Überzeugung. Und ich mache euch Mut, euch damit zu beschäftigen. Je mehr ihr darüber nachdenkt, je mehr ihr das erforscht mit eurem Verstand, desto größer wird eure Hoffnung. Je mehr ihr darüber staunt, was auf euch zukommt. Jeder von uns hat diese Sehnsucht nach Erneuerung. Ich meine, die Beauty-Industrie verdient Millionen und Milliarden damit, dass sie irgendwie es schaffen, unseren Körper ein kleines bisschen herrlicher zu machen, wenn er altert und wenn er stirbt. Wir haben diese Sehnsucht nach Erneuerung. Und es gibt einen Ort, an dem sie gestillt werden wird. Und auf den dürfen wir uns freuen und voller Hoffnung sein. Amen.